So, okay. Guten Morgen nochmal. Vater, ich danke dir für dein Wort, das wir einfach haben, von dem wir hören können. Ich danke dir, Jesus, dass wir auch aus deinem Wort erkennen können, wer du bist und wie du bist. Und ich bete, dass du diese Zeit jetzt nimmst und mit Leben füllst. Ich bete, dass du dich dazu stellst und dass du die Herzen der Gemeinde öffnest. Und dass fruchtbare Saat auf vorbereitetem Boden fällt an diesem Tag. Ich bete, Herr, dass etwas Veränderndes passiert. Etwas, was wir mitnehmen, nicht wieder vergessen, Herr. Erbarm dich über uns. Ich bete, dass du austeilst an diesem Morgen für jeden so ein kleines oder ein großes Geschenk, eins oder auch mehrere, Herr, was wir brauchen, Gott. Ich bete, dass du sprichst und ich vertraue auf deinen Geist, der das Wort Gottes in Herzen lebendig macht. Alle Ehre sei dir, Herr. Du bist hier und dafür ehre ich dich und das ist gut so. Amen. Mein Thema heißt alles Beziehungssache? Fragezeichen. Und wir lesen gleich eine Geschichte aus dem Wort Gottes. Und in meinen Augen ist das eine Geschichte, die viele Fragen aufwerfen kann. In dieser Geschichte geht es um eine der größten Herausforderungen, vor die ein Mensch jemals gestellt wurde in seinem Leben. Diese Erzählung kann den Leser auf der einen Seite sehr unangenehm berühren, ihn auf der anderen Seite aber auch absolut ermutigen und stärken. Neugierig? Cool. Nein, kein Psalm. 1. Mose 22, die Verse 1 bis 18. 18 Verse lesen wir jetzt. Und zwar Abrahams Versuchung. Ja? Ich lese das mal vor. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man noch heute sagt: Auf dem Berge, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Wer von euch kennt diese Geschichte? Ja, die meisten, das habe ich mir doch gedacht. Ich bin überzeugt davon, dass in diesen 18 Versen eine ganze Menge drinsteckt. Ganz viel, das man beleuchten kann. Ganz viele Fragen auch, die dieser Text aufwerfen kann. Und es ist harte Kost, oder? Also wenn ich ehrlich bin, so ist das gar nicht so einfach, dieser Text, so auf den ersten Blick. Und auf einiges davon gehe ich heute ein. Lange nicht auf alles, auf eine Sache ganz intensiv, die mir wichtig geworden ist, und ein paar Sachen reiße ich auch nur so am Rande an. Und ich fange gleich schon mit meinem ersten Hauptpunkt an. Und der ist überschrieben mit Abrahams Prüfung. Und zum Hintergrund für die, die die Geschichte von Abraham nicht oder nicht so gut kennen. Abraham war verheiratet. Wie hieß seine Frau? Sarah, ganz genau. Er war verheiratet mit Sarah. Und die beiden hatten keine Kinder. Und das war nicht, weil sie nicht wollten. Das war nicht, weil sie irgendwie allein bleiben wollten ihr Leben lang. Sondern es hat einfach nicht geklappt. Bei den beiden. Sie mussten mit einem unerfüllten Kinderwunsch klarkommen. Und sie lebten noch in einer Zeit, in der Kinder ein Muss waren. Kinder gehörten dazu. Das ist nicht mehr so wie heute irgendwie, dass die Leute so mehr oder weniger abwägen, ob sie allein bleiben oder Kinder haben wollen. Damals gehörten Kinder absolut dazu, zu einer Beziehung. Kinder galten als Segen und die Kinder waren auch die Alten nachher versorgt haben, wenn die nicht mehr konnten. Das war im Grunde war es die Versorgung, die Versicherung der Alten waren die Kinder gewesen. Aber Abraham und Sarah sind kinderlos geblieben. Und als Abraham 75 Jahre alt war, normalerweise ein Opa, sagte Gott zu ihm: Abraham, ich will dich zu einem großen Volk machen. Und Sarah war zu dem Zeitpunkt 10 Jahre jünger. Also wie alt? Amen. Okay, Gott spricht und sagt zu Abraham, als er 75 Jahre alt war, ich will dich zu einem großen Volk machen, bedeutet, dass seine Frau Sarah ja irgendwie auch damit zu tun hat. Und die war zu dem Zeitpunkt schon 65 Jahre alt. Merkt euch mal so die Zahlen. Und als Abraham 99 Jahre alt war und Sarah, okay, jetzt ist gut, jetzt höre ich auf, sonst... Es stimmt. Als Abraham 99 war und Sarah 89, sagte Gott, in einem Jahr werdet ihr Eltern sein. In einem Jahr wird ein Kind da sein. Und das Ganze war sogar fürs Wort Gottes, denn da steht's auch so drin, völlig unlogisch, weil die Sarah gar nicht mehr konnte mit 99 Jahren. Da war alles erstorben, was irgendwie ein Kind hätte möglich werden lassen können. Ja, wisst ihr, was ich meine? Also rein biologisch gar nicht mehr machbar. Und entsprechend, denke ich, hat Sarah auch reagiert. Also sie hat das gar nicht geglaubt. Sie hat da auch gelacht drüber. Was war so vielleicht auch so ein verzweifeltes Lachen. Aber in diesem Zweifel, Gott hat gesprochen, in einem Jahr werdet ihr Eltern sein, wird Sarah mit einer Frage konfrontiert. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Mit dieser Frage wird sie in ihrem Zweifel konfrontiert. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Und die Antwort hatte sie ein Jahr später. Ein Jahr später war Isaak geboren, der Sohn der Verheißung. Unterm Strich, Abraham wurde mit 100 Jahren Vater und Sarah mit 90 Jahren Mutter. Weil bei Gott nichts unmöglich ist. Und wisst ihr, er war ja 75, als Gott ihm diese Verheißung des Kindes, des Sohnes gegeben hat. Und mit 100 Jahren wurde diese Verheißung erfüllt. Das heißt, er musste 25 Jahre lang warten. 25 Jahre lang warten, bis Gott das, was er angekündigt hat, in Existenz gebracht hat. Und mal ehrlich, da lernt man Geduld. Ich meine, ihr kennt die Geschichte ein bisschen vom Abraham, der wurde zwischendurch ungeduldig, hat noch einen anderen Sohn gezeugt mit einer anderen Frau. Das war nicht im Willen Gottes gewesen. Hätte er mal gewartet, sage ich heute unterm Strich, hätten wir auch große Probleme nicht. Denn wir wissen, dass von diesem ersten Sohn, Ismael, genau, auf diesen ersten Sohn Ismael ist der Islam zurückzuführen, wisst ihr? Und wäre Abraham damals gehorsam gewesen, hätte einfach gewartet, dann hätten wir wahrscheinlich dieses Problem in dieser Form nicht. Ihr wisst, dass der Islam hat sich auf die Fahne geschrieben, die Vernichtung der Christen und die Vernichtung der Juden. Das kann man mal sagen, unterm Strich. Deshalb, ich weiß nicht, ich als Christ kann nicht alle Religionen so akzeptieren. Die wollen mir an die Gurgel. So, die Leute vom Islam. Sagen wir mal die radikal diese Sache leben. Aber vielleicht hilft uns das, die Tragweite dieser Prüfung zu begreifen. Wie lange musste Abraham warten, bis überhaupt mal dieser Sohn kam, dieser Sohn, den Gott ihnen versprochen hatte. Und ich glaube auch, dass Isaak mehr war als nur dieser geliebte Sohn, nur in Anführungsstriche. Aber er war mehr. Isaak war die Erfüllung eines Traums. Und Isaak war die Zukunft von Abraham gewesen. Also da hing mehr dran, wie auch süß, so ein kleines Kind und so weiter. Da hing eine ganze Menge, ein Stück Herz von Abraham hing in diesem Jungen. Seine Zukunft war sichtbar in Isaak. Und dann kommt Gott und spricht genau da rein. Und Gottes Befehl war klar. Gott sagt drei Sachen. Nimm, geh und opfere. Das sagt Gott zu Abraham. Nimm deinen geliebten Sohn Isaak. Geh für dich alleine. Und wisst ihr, Abraham muss einen ungewöhnlich einsamen Weg gehen, ganz alleine. Er alleine muss die Entscheidung fällen. Er hat nicht mit Sarah darüber gesprochen. Er alleine fällt die Entscheidung. Er alleine muss diese Last tragen. Da wusste keiner was von, wisst ihr? Es ist schön, wenn man ein Problem hat, sich mitteilen zu können. Man fühlt sich oft danach besser, wenn man weiß, man teilt Dinge miteinander. Oder? So mal rein praktisch gedacht. Und hier war eine krasse Situation und dieser Mann musste das alleine tragen. Und er musste auch mögliche Konsequenzen alleine durchstehen. Was glaubt ihr, was Sarah gemacht hätte? Ich weiß es nicht. Er wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie die ganze Geschichte ausgeht. Also, aber er hat sich darauf eingelassen. Und er ist diesen einsamen Weg alleine gegangen. Und das Dritte, was Gott gesagt hat, opfere. Opfere mir deine Zukunft. Opfere mir deine Zukunft, sagt Gott ihm. Und zu dem Zeitpunkt konnte Abraham Gottes Absicht nicht verstehen, glaube ich. Er wusste nicht, warum. Aber er war dennoch unabhängig davon, absolut geradlinig und konsequent und entschieden und kompromisslos. Er hat es durchgezogen. Dann haben wir gelesen, dass diese kleine Karawane 3 Tage unterwegs war. Und in der Bibel ist diese Frist von 3 Tagen häufig so eine Vorbereitungszeit für wichtige Ereignisse. Ihr wisst das, Jesus ist nach 3 Tagen auferstanden, als Beispiel. Und ich habe mir mal so überlegt, in diesen 3 Tagen hätte Abraham schwach werden können. Er hätte umkehren können. Er hatte ja 3 Tage Fußmarsch vor sich gehabt. War ja noch nichts mit Taxi, Auto, Bus und Bahn. Die waren ja zu Fuß mit dem kleinen Esel unterwegs. Und die haben 3 Tage gebraucht Richtung Jerusalem, weil dieser Berg Moria lag bei Jerusalem. Also sie waren richtig unterwegs. Und er hätte absolut rein theoretisch schwach werden können und umkehren können. aber es hat er nicht getan. Warum? Ich glaube, weil sein Gehorsam fest und nicht seelisch bedingt war. Versteht ihr? Ich glaube, er war nicht nur so lange gehorsam, wie die Gefühle mitgespielt haben, wie er sich in der Lage gefühlt hat, das durchzuziehen, sondern sein Grund war nicht seine Seele, sondern er setzte auf Gott. Er war geistlich in dem Moment. Ihr wisst das, wir bestehen aus Körper, aus Seele, aus Geist. Was regiert dich denn? Deine Seele, und da ist unsere Gefühlswelt drin. Gefühle, Gedanken, Herz. Wie viele von uns werden von Gefühlen regiert? Ich kenne das sehr wohl. Aber da, wo der Geist regiert, da sind Gefühle zweitrangig. Da entscheide ich mich und dann ziehe ich das durch, egal wie ich empfinde. Und die Gefühle, mal ehrlich, denen kann kein Mensch trauen. Kannst du deinen Gefühlen trauen? Heute findest du vielleicht Mann XY als Frau super und morgen, was war eigentlich toll an dem als Beispiel so. Oder umgekehrt so. Was weißt du, wie du morgen fühlst? Was weißt du, wie du moi truff bist, wenn du aufstehst? Ne? Ja, unsere Seele, unsere Gefühle. Gefährliches Ding. Und dann, die letzten Meter zur Opferstätte, ging Abraham mit Isaak alleine. Der Esel und die zwei Knechte, die blieben zurück. Und übrigens, wisst ihr, wie alt Isaak war? Nein, er war keine 12 Jahre alt. Ich habe es nachgelesen, also das ist die einzige Antwort, die ich bekommen habe. Wisst ihr das? Oder tippt mal. Er war ein erwachsener Mann. Isaak war 37 Jahre alt. Ja, ich war auch recht überrascht, als ich das gelesen habe. Er war ein erwachsener Mann. Und wisst ihr, da habe ich so gedacht, mit 37 kann man fragen, was Isaak gefragt hat. Er hat nämlich im Vers 7 gefragt, mein Vater zum Abraham, siehe, hier ist Feuer, hier ist Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Das kann man mit 37 fragen. Also er hat mitgedacht, der Junge. Der war nicht beschränkt, nicht geistig behindert oder sonst was. Das war ein klar denkender, gesunder, erwachsener Mann. Das wollen wir mal festhalten bis hierhin. Absolut, das war so gewesen. Und ich finde auch Abrahams Antwort sehr weise. Er lügt nicht. Und überlässt Gott gleichzeitig die Entscheidung. Er sagt nämlich hier, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Punkt. Mehr sagt er gar nicht. Er erklärt sich nicht irgendwie, sondern er überlässt Gott das letzte Wort und die letzte Entscheidung. Weise, meiner Meinung nach. Eine sehr, sehr weise Antwort. Wenige Worte sind oft mehr. Ja. Und nachdem Abraham alles für die Opferung vorbereitet hat, fast bis zum Äußersten gegangen ist und das Messer auch schon in der Hand hatte und gereckt hatte, dann greift Gott ein. Im letzten Moment greift Gott ein und Gott kommt niemals zu spät. Und wenn es im letzten Moment ist, aber Gott kommt niemals zu spät. Das war Gottes Zeitpunkt hier. Wisst ihr, manchmal zu früh und zu spät gibt's auch so solche Sprüche irgendwie. Das war Gottes Zeitpunkt hier. Da wollte er reden und da hat er geredet. Wenn Gott reden will, wird er reden. Das wird er tun. Er ist Gott, er ist souverän. Was wir daraus machen, steht auf einem anderen Blatt. Andere Predigt. Seid froh. Na ja, war Spaß. Und ich muss nochmal sagen, wenn man ehrlich ist, oder sagen wir mal, vielleicht nicht alles, ist nicht für jeden schwierig, aber vielleicht für manche und für mich auch, ist diese Geschichte schon ziemlich schwer verdauliche Kost. Da muss man sich mit auseinandersetzen und es wirft auch einige Fragen auf, dieser Text. Denn zum Beispiel, wo hat man es denn hier mit einem liebenden Vater zu tun? Ich bin Christ, ich behaupte, Gott ist gut, ich singe das sogar vorne. Oder auch hinten, wo auch immer. Ich singe, Gott ist gut alle Zeit. Jakobus hat gesagt, alles gut und alles Vollkommene kommt von oben herab. Er hat auch gesagt, dass Gott nicht versucht werden kann, zum Bösen vor allen Dingen, also auch nicht zum Bösen versucht werden kann. Und hier, das wirkt alles irgendwie ein bisschen böse und unschön. Nicht, sieht mir nicht aus nach einem liebenden Vater oder so mal auf den ersten Blick. Da erwartet Gott von mir, meine Zukunft ihm zu opfern. Krasse Sache. Also dieser Text ist voller Herausforderungen und auch voller Fragen. Ich denke, Abraham war ein absolut gottesfürchtiger Mann. Und Gott wollte ihn hiermit nicht strafen und auch nicht erziehen, weil er das verdient hätte. Wisst ihr so irgendwie, das musste sein und so weiter. Gott wollte ihn lediglich prüfen. Ich setze das lediglich in Anführungsstrich, weil die Prüfung war heftigst. Aber es war eine Prüfung. Und wisst ihr auch manchmal so, wenn wir vielleicht mit Christen zu tun haben und da passiert irgendwas, dann denkt man ja gerne ganz schnell, ist das jetzt eine Ernte einer Saat? Wisst ihr? Was hat er vielleicht gemacht, dass ihm das und das jetzt passiert? Wir sollten vorsichtig sein. Ich eingeschlossen, wir sollten vorsichtig sein in Bezug auf Richten und ähnliche Dinge. Sei vorsichtig, denn du weißt nicht, warum das und das passiert. Manchmal kriegt man Erkenntnis. Manchmal passieren Sachen tatsächlich, weil man irgendeinen Dreck ausgesät hat. Dann erntet man auch, natürlich, kann passieren. Aber weißt du es denn? In der Regel wissen wir es nicht. Und wir sollten vorsichtig sein, ganz einfach. Denn auch Abraham, er war ein gottesfürchtiger Mann und wurde hier von Gott geprüft und fertig. Gut, und jetzt geht's mehr und mehr dahin, wo ich eigentlich hin will heute mit meiner Botschaft. Warum konnte Abraham diese Prüfung bestehen? Habe ich mich gefragt. Warum hat Isaak als erwachsener, 37-jähriger Mann das mitgemacht und sich nicht gewehrt? Ich glaube, es lag an der intakten Beziehung, die vorhanden war. Eine gesunde Beziehung, und ich mal ein paar Bilder heute, ein paar wenige. Okay, drei Beziehungsgeflechte sind hier. Oben steht Gott, in der Mitte steht Abraham. Und dann ist auch noch Isaak, nicht unwichtig in dem Ganzen. Wir gucken uns folgende Beziehungsgeflechte mal an. Die Beziehung zwischen Abraham und Gott, die gestimmt haben musste. Die musste gestimmt haben in meinen Augen. Und genauso musste auch die Beziehung zwischen Isaak und Abraham gestimmt haben. Der Junge war 37, denk da dran. Und hier gehen wir auch kurz drauf ein, die Beziehung Isaak zu Gott und Gott zu Isaak.
Dankeschön.
Abraham, der hatte einige Charaktermerkmale, die sich biblisch belegen lassen. Also da kann man so in etwa sehen, was das für ein Typ war, dieser Abraham. Zum einen war er Gott schon mal in einer anderen Situation absolut gehorsam gewesen. Das kann man in 1. Mose 12 nachlesen. Da sagt nämlich Gott zum Abraham, verlass dein Land. Stell dir das vor. Der Mann war da, 75, cooles Alter, habe ich so den Eindruck, zumindest für den Abraham. Verlass dein Land, nimm deine Familie, nimm deine Knechte, das, was du hast, und dann zieh los. Raus aus dem Land, in dem du groß geworden bist, raus aus dem Land, das du kennst, raus aus dem Land, dessen Sprache du sprichst. Stell dir vor, Gott sagt dir und deiner Familie, brich hier alles ab und geh nach Grönland. Du kennst die Sprache nicht. du kennst die Kultur, du hast überhaupt keine Ahnung von der Kultur, wahrscheinlich bist du nur am Frieren. So ähnlich war das vielleicht für Abraham. Wisst ihr, das war ein dickes Ding, dass Gott gesagt hat, reiß hier deine Zelte ab und jetzt auf und los und wir machen was völlig Neues. Und da ist er auf und ist losmarschiert und war Gott absolut gehorsam gewesen. Mit 75, Sarah 65. Und dann unterwegs Lot, sein Neffe, der war ja auch mit seinen Knechten und da kam es ja so zu einem Krach zwischen den Knechten von Lot und den Knechten von Abraham. Da hat Abraham gemeint, hey komm, das nervt, meine Worte, wir trennen uns. Such du dir aus, wo du hin willst und ich gehe dann in die andere Richtung. Und Lot hat sich einen wunderschönen Teil ausgesucht. Der hat gesehen, so diese Jordanebene, schön grün, ganz toll sah die Sache aus. Und da ist er hin. Und Abraham hat nicht gesagt, oh, warum hast du dir diesen schöneren Teil ausgesucht und so weiter, sondern es war okay für Abraham. Er war selbstlos. Er hat Lot ziehen lassen. Und ihr wisst ja, wie das ausgegangen ist, im Endeffekt mit Lot. Das sah zwar schön aus, diese Gegend. Und er hat dieses auf den ersten Blick bessere sich ausgesucht. Aber nachher hat Gott das alles vernichtet. Da war ja die Städte Sodom und Gomorra. Und Gott hat das vernichtet. Und ich war im Frühjahr in Israel mit der Nadine und mit der Biggie zusammen. Und wir waren da gewesen. Und da ist Stein, da ist kein Leben mehr, gell? Mit unserem Fiat waren wir da. Da war nix, kein Leben, nix Grünes irgendwie. Gott hat das knallhart vernichtet. Und ich habe das gesehen da. Aber worum es mir geht hier. Abraham hat Lot sich das Bessere aussuchen lassen und gut war es für ihn. Fertig. Er ist in die andere Richtung gegangen. Und was mich beeindruckt, ich bringe das ja so oft in Beispielen, aber egal, müsst ihr durch. Abrahams Fürbitte für Sodom. Zeigt mir, dass Abraham einen absoluten Stein bei Gott im Brett hatte. Ihr wisst das, wie Abraham Gott runtergehandelt hat. Abraham hat gebetet, Herr, wenn es 50 Gerechte da gibt, dann verschone diese Städte. Und Gott hat gesagt, ja. Und dann, wenn es 40 gibt, Gott hat gesagt, ja. Und dann, oh, Entschuldigung, wenn ich nochmal komme. Und dann war er im Endeffekt bei 10. Gott, wenn es 10 Gerechte gibt, dann verschone diese Städte. Und auch da hat Gott gesagt, ja. Um 10 Gerechter willen will ich diese Städte verschonen. Da war ein absoluter Draht zwischen Abraham und Gott, der funktionierte, der war heiß gelaufen. Der war am Leben, dieser Draht. Diese Beziehung war völlig intakt. Und Abraham war ein Mann mit einem sauberen, guten Charakter. Er war jemand, der Gott kannte und der ihm vertraute. Die Beziehung zwischen Abraham und Gott war gesund. Sie war einfach gesund, sie war intakt. Und ich glaube, nur deshalb konnte er gehorsam sein. Er hat vertraut, was alles daraus erwächst. Das gucken wir uns gleich nochmal kurz an. Aber so, der Überbegriff des Ganzen ist, sie hatten eine intakte Beziehung. Die war gesund. Die Beziehung zwischen Abraham und Gott, die hat einfach gestimmt. Nur deshalb konnte er diese Prüfung bestehen. Hat er sich überhaupt darauf eingelassen, glaube ich. Nur deshalb. Denn die Basis einer gesunden Beziehung besteht aus Vertrauen. Glaubt ihr das? Jede gesunde Beziehung besteht aus Vertrauen. Wenn kein Vertrauen da ist, stimmt was nicht, dann wird das Haus äußerst wackelig, auf das du da baust. Und man vertraut sich, wenn man sich kennt. So das volle Vertrauen ist in der Regel nicht sofort da. Vielleicht ist man sich sympathisch und so weiter, aber nach und nach. Denkt mal an Beziehungen, die ihr hattet in eurem Leben. Ist doch so. Das wächst doch. Jede Beziehung wächst und auch Vertrauen wächst. Und das macht Beziehung aus. Und Gott kannte Abraham und Abraham kannte seinen Gott. Und Gott liebte Abraham und Abraham liebte seinen Gott. Es war so gewesen. Für Abraham stand eine ganze Menge auf dem Spiel, aber er wusste, wem er gehörte. Er wusste, wer sein Gott war. Er kannte seinen Gott. Und ich behaupte, dass die Beziehung zwischen Isaak und Abraham auch gesund war. Die war intakt. Diese Vater-Sohn-Beziehung, die hat gestimmt. Isaak musste seinem Vater vertraut haben. Könnt ihr euch das vorstellen, dass es so war? Er musste seinem Vater vertraut haben. Das ist für mich die einzig logische Erkenntnis, die ich daraus ziehe. Dass dieser fast 40-jährige Mann das durchzieht bis zum Ende. Stellt euch vor, ich meine, ich bin jetzt 30. Und wenn die Mama so eine Aktion mit mir starten würde, ich weiß nicht, ob ich das so alles ohne weiteres und so weiter. Obwohl die Beziehung zu meiner Mama, die ist schon in Ordnung. Wir verstehen uns. Okay, Maria. Aber ich glaube nicht, dass ich das so ohne weiteres hätte mit mir machen lassen. Spätestens, wenn man mich anfängt zu fesseln und mich auf so ein kleines romantisches Holzscheitchen drauflegt, mache ich mir doch ernsthaft Gedanken. Aber du liest hier nichts von einem Kampf oder so irgendwas. Der hat das mit sich machen lassen, dieser Isaak. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, absolut. Isaak kannte seinen Vater. Ich glaube, er hatte ihn 37 Jahre eben erlebt. Er hat diesen Charakter kennengelernt von dem Mann. Er hat gemerkt, dass hinter seinem Glauben nicht nur fromme Sprüche standen, sondern Leben war da drin. Er hat einen gläubigen Vater gehabt und er hat einfach eine gesunde Beziehung zu dem Mann seines Vertrauens aufbauen können. Also die Beziehung zwischen Abraham und Isaak bestand genauso aus Vertrauen. Genauso wie die Beziehung zwischen Abraham und Gott. Und was lesen wir über Isaak? Ich habe mal drei Sachen rausgesucht. Das eine haben wir gelesen, er war ein gehorsamer Mann. Gott hat geredet zum Abraham, am nächsten Tag hat er seinen Sohn genommen und diesen losgezogen. Keine Diskussion. Ich glaube auch nicht, dass es groß zu einer Diskussion gekommen ist, sondern er ist mitgegangen. Er war seinem Papa einfach gehorsam. Was er gesagt hat, hat er getan. Und dann, das kommt später und das finde ich ja äußerst romantisch, bin ja sehr romantisch veranlagt. Und wenn du auch romantisch veranlagt bist, lesen wir 1. Mose 24. Denn da ist so die Liebesgeschichte vom Isaak, die könnt ihr da nachlesen, die ist echt total schön, absolut gut. Also sehr ermutigend für jeden Single, Gott zu vertrauen. Was wollte ich damit jetzt sagen bei der Wahl seiner zukünftigen, ich weiß es, vertraute er Gott. Er vertraute Gott. Gott sollte ihm die Ehepartnerin aussuchen. Er hat einfach vertraut. Und auch war sein Papa auch gehorsam gewesen. Und der Isaak war ein Anbeter. Er hat Gott einen Altar gebaut und hat einfach angebetet, ihn gepriesen. Also, kurz bis hierhin. Ich glaube, Abraham hat seinem Sohn einen attraktiven, lebendigen Glauben vorgelebt. Aber ich glaube auch, dass Isaak in sich ein gläubiger Mann war. Dass er nicht nur, wisst ihr, was vorgelebt bekommen hat, sondern auch selbst Glauben hatte an Gott und ihm vertraut hat. Und ehrlich, was die Opferprüfung mit Isaak gemacht hat, weiß ich nicht. Wie der damit umgegangen ist, ich meine, ihr wisst, er lag da, das Schaf, war er. War auch nicht wirklich bestimmt nicht so einfach. Aber eine Sache weiß ich. Ihm hat's nicht das geistige Genick gebrochen. Denn nachdem das passiert ist, fragte er Gott, wen soll ich denn heiraten? Nachdem das passiert ist, hat er Gott angebetet. Also es hat ihm nicht das Genick gebrochen. Er ist da genauso sauber aus der Sache rausgekommen. Ich glaube sogar sehr ermutigt. Weil er Gott auch, er hat es ja mitbekommen, wie Gott auf souveräne Art und Weise eingegriffen hat. Gut, jetzt will ich noch mein Schaubild ergänzen. Also diese Beziehungsgeflechte sind aufgebaut auf etwas Gesundem, auf einer gesunden, intakten Beziehung. Deshalb konnte passieren, was passiert ist, weil das gestimmt hat. Mein letzter Punkt. Jetzt wird's praktisch für uns. Freut euch. Sind wir Beziehungsmenschen? Das ist unser dritter und letzter Punkt. Ja, natürlich, wir sind das. Und jetzt nochmal mein praktisches Schaubild. Und zwar, wie sieht deine Beziehung zu Gott aus und wie sehen die Beziehungen zu den Menschen in deinem Umfeld aus? Beziehungen, die du hast. Und ich will mal ein paar Bereiche ansprechen, in denen wir in Beziehung leben können. Wahrscheinlich ist das nicht abschließend, aber ich denke mal, dass jeder sich irgendwo da findet. Da gibt es den familiären Bereich. Du kannst Beziehungen haben zu deinem Ehepartner, zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, zu deinen Geschwistern, zu deinen Großeltern, zu deinen Enkelkindern, zu Onkel, Tanten, Nichten, Neffen und so weiter. Das ist der familiäre Bereich von Beziehung. Dann gibt es den Freundeskreis. Vielleicht hast du einen besten Freund oder eine beste Freundin oder nahestehende Menschen, einen guten Bekanntenkreis. Da kannst du Beziehung zu haben. Dann gibt es den Bereich der Gemeinde, wo du Beziehungen haben kannst und auch hast. Ich sag mal an dieser Stelle auch mal dieses Beziehung ganz wertneutral. Man kann ja auch unschöne Beziehungen haben, wisst ihr so. Okay, also Gemeindebereich. Da gibt es den Pastor und seine Frau. Da gibt es die Mitgeschwister im Allgemeinen und Menschen, mit denen du vielleicht im Dienst stehst und zusammen irgendein Werk tust. Im Kinderdienst oder was, fällt mir ein. Es gibt noch viele andere Dinge. Und dann gibt es Menschen wie Zellleiter oder Abteilungsleiter, die innerhalb einer Gemeinde über das Gemeindeglied gestellt sind. Und das kann alles in Beziehung stehen mit dir. Oder diese Menschen können in irgendeiner Art und Weise in Beziehung stehen mit dir. Und dann als letzten Bereich gibt's den Arbeitsbereich. Da habe ich jetzt mal alles drunter gepackt. Für die Erwachsenen ist das die Firma zum Beispiel. Für die Teenies die Schule. Für die bisschen älteren Teenies die Uni. Also Beziehung zu deinem Chef oder zu seiner rechten Hand, mir eingefallen. Zu den Arbeitskollegen. Oder Beziehung zu den Lehrern und Mitschülern. Beziehung bei der Uni oder in der Uni zu Dozenten und Mitstudenten. Und ich behaupte mal ganz kühn, dass die meisten von uns verschiedene Beziehungen haben in ihrem Leben. Stimmt das? So ist es normalerweise, sag ich mal, dass du zu mehreren Menschen Beziehungen hast. Nicht nur zu einem oder vielleicht zu keinem. Natürlich gibt's das auch. Es gibt unglaublich einsame Leute auf dieser Welt. Aber sagen wir mal so, der normale, gesunde Durchschnittsmensch hat Beziehungen zu verschiedenen anderen. Und nun meine Frage, wie gesund, wie intakt sind diese Beziehungen in deinem Leben? Wie gesund sind die, wie intakt sind die? Und die Bibel ist eine feine Sache. Echt. Ich habe es schon öfters gesagt, sie gibt einfach total viele Tipps und Ratschläge für den Alltag. Praktische Dinge, greifbare Sachen, mit denen man was anfangen kann. Und sie gibt auch Ratschläge in Bezug auf Beziehungen. Und ich habe mal ein paar Sachen rausgeschrieben. Dann gibt es Ratschläge aus Sacharja 8. Da steht, seid ehrlich miteinander. Cool. Seid ehrlich miteinander. Seid gerecht, Also seid fair, seid nicht unfair mit euren Mitmenschen, mal ganz egal, wer das ist. Es spielt keine Rolle, das stelle ich mir hier drüber, wer das ist, sei ehrlich, sei gerecht. Dann sagt uns Sachaja, seid Friedensstifter, seid solche, die Frieden stiften, die darauf aussehen, Frieden zu haben mit den Menschen, mit denen sie in Kontakt stehen. Und dann sagt uns dieser Vers auch noch, haltet eure Herzen gegenüber euren Mitmenschen sauber. Achte, was in deinem Herzen ist. Und wenn sich da irgendein Groll aufbaut, dann bist du verantwortlich, dass dieser Groll da wieder raus verschwindet. Halte dein Herz sauber. Lass es von Gott wieder durchfluten und wieder reinigen. Und dann sagt Sachaja auch noch, macht keine falschen Versprechungen. Dann versprecht lieber gar nichts. Macht keine falschen Versprechungen. Weniger ist manchmal mehr. Auch hier. Matthäus, Vers 5 sagt uns, also Kapitel 5, da sagt Jesus uns, sei nachsichtig mit deinen Mitmenschen. Hab Gnade mit deinen Mitmenschen. Lass dir auch mal Unrecht tun, sagt er. Lass dir auch mal Unrecht tun. Sei großzügig, sei nicht geizig mit deinem Umfeld, sei ein großzügiger Mensch, sagt er uns, sei hilfsbereit. Und dann sagt er, wenn einer dich nötigt, eine Meile mitzugehen, geh mit ihm zwei, sagt er ja. Und da steckt unter anderem Hilfsbereitschaft drin, aber auch etwas, was in der heutigen Zeit gar nicht mehr so viel vorhanden ist. Das Verschenken von Zeit. Verschenke Zeit. Ich glaube das zutiefst, dass es das Kostbarste ist, was ein Mensch verschenken kann. Das ist Zeit. Du kannst tolle Geschenke machen, sehr wertvolle, finanzielle und so weiter. Das ist eine schöne Sache, aber die Zeit, die du verschenken kannst, ist dein kostbarstes Gut, weil die kommt nie mehr zurück. Und Jesus sagt das. Verschenkt Zeit an eure Mitmenschen. Und die Sprüche, und das ist der Abschluss von diesem jetzt hier, von den Beispielen, die Sprüche sagen uns, verachte keinen deiner Mitmenschen. Egal, wie er ist, ob er dir überlegen ist, ob er dir unterlegen ist, ob er dir auf die Nerven geht, ob du ihn gern hast, verachte ihn nicht. Verachte keinen deiner Mitmenschen, egal was er denkt. Egal, welche Glaubensüberzeugung er vielleicht hat, verachte ihn nicht. Und sieh über die Fehler anderer hinweg. Wir werden dazu ermutigt, aus dem Wort Gottes, guck über die Fehler deiner Mitmenschen hinweg. Und wir werden mit Fehlern konfrontiert. Und die, wisst ihr, die mit uns zu tun haben, werden auch mit Fehlern konfrontiert. Genauso. Wir sind halt Menschen und unvollkommen. Und die Bibel sagt uns, hey, guck doch über Dinge einfach hinweg. Du musst nicht auch alles auf den Tisch bringen und alles ansprechen, 10-mal oder wie auch immer. Guck drüber hinweg. Und es gibt so eine schöne Stelle, dass die Liebe sowas zudeckt. Und je größer die Liebe in deinem Leben, umso leichter ist es, auch eine Decke über Sachen einfach drüber zu legen. Und es ist die Liebe Gottes in uns, nicht unsere eigene Liebe. Nicht diese seelische Gefühlsliebe, sondern die Liebe Gottes, die unabhängig vom Gefühl ist, die wirklich da ist. Eine Entscheidung, Gott hat sich für uns entschieden schon. Und dann sagen die Sprüche noch, und das ist mein letztes hier, plauder keine Geheimnisse aus. Halt die Klappe. Plauder nichts aus. Sei eher ruhig. Man muss nicht mit jedem über alles gesprochen haben. Es ist nicht nötig. Sei ein verschwiegener Mensch, der Geheimnisse einfach für sich behalten kann. Und auch Sensibilität entwickelt. Über was rede ich denn? Oder wo halte ich denn einfach mal meinen Mund drüber? Auch wenn der andere vielleicht nicht gesagt hat, erzähl's nicht weiter. Wisst ihr? Auch dann. Achte, wir sollten unsere Mitmenschen höher achten als uns selber. Und da kommen auch solche Fragen, da mache ich mir darüber Gedanken. Könnte dem das denn schaden, wenn ich das dem und dem weitererzähle? Wisst ihr so? Solche Sachen. Und die Beispiele, die ich gerade genannt habe, sind das Leben einer intakten Beziehung. Das macht es aus. Und in Sacharja 8, damit habe ich angefangen, da steht nicht nur, wie wir uns verhalten sollen, sondern da steht auch, dass Gott es hasst, wenn wir lügen. Dass Gott es hasst, wenn wir keinen Frieden stiften. Dass Gott gewisse Dinge einfach hasst und schlimm findet. Also es ist nicht nur so einfach mal so eine Aufforderung, lebe so und so, sondern das hat durchaus auch eine Konsequenz in Bezug auf dich und auf Gott. Ich stelle jetzt eine Behauptung auf. Wackelige Beziehungen zu Menschen kann durchaus eine wackelige Beziehung zu Gott zur Folge haben. Wenn es nicht stimmt in deinem Umfeld, nirgendwo, mach dir mal Gedanken. Ganz ernsthaft, dann mach dir mal Gedanken irgendwie. Und es ist ganz einfach deshalb so, dass auch unsere Beziehung zu Gott wackelt, weil er eben gewisse Sachen nicht akzeptiert, unser Herr. Obwohl er liebt. Aber gewisse Sachen sind nicht in Ordnung und die bleiben nicht in Ordnung. Und ich habe eben, ihr könnt die ganzen Umkehrschlüsse nehmen von dem, was ich eben genannt habe. Eben wenn ihr keinen Frieden stiftet, um nochmal darauf zurückzukommen. Oder wenn ihr schlecht redet, wenn wir schlecht reden, wenn wir keinen Frieden stiften. Ich nehme mich da genauso mit rein, absolut. Wir schneiden uns von Gottes Segen ab, wenn wir lästern, wenn wir Unfrieden stiften uns immerzu auf unsere kleinen goldenen Füßchen getreten fühlen. Immer wieder, ich arme und so weiter. Und wisst ihr so, immer wieder hat mir einen reingewürgt und so weiter. Im Endeffekt schaden wir uns selber nur dadurch und wir schneiden uns von Gottes Segen ab. Und ich behaupte auch, dass eine gesunde Beziehung ein Geschenk von Gott ist. Aber das Geschenk ist sehr, sehr, sehr zerbrechlich. Es ist eine Pflanze, die verdorrt, wenn sie kein Wasser bekommt. Und das ist eine Pflanze, die bewässert werden muss. Beziehung, gesunde Beziehung. Und da gilt es, rein zu investieren. Absolut, das ist es. Das macht unsere Menschlichkeit einfach aus. Beziehung, wir brauchen das. Wir leben von sowas hier, absolut. Also es liegt ganz viel an mir und an meiner Haltung, was darüber entscheidet, ob die Beziehung intakt bleibt. Ganz viel habe ich in meiner kleinen Hand. Und ich will uns ermutigen, ich will dich ermutigen, denke mit Gott gemeinsam über die Beziehungen nach, die du hast, in denen du lebst. Und auch über die, die du vielleicht haben solltest. Dass du vielleicht Menschen aus dem Weg gehst, weil du sie ja nicht leiden kannst, zum Beispiel. Aber vielleicht will Gott hier Beziehungen bauen, durch dich oder mit dir gemeinsam. Was du tun kannst, tu. Und vertrau darauf, dass unser Gott den Rest hinzutun wird. Das ist der Vorteil eines Christen. Er muss sich nicht allein jetzt irgendwie da durchwurschteln, sondern er kann auf Gott vertrauen und auf seine Souveränität. Und ich sage das nochmal, den Satz von vorhin, was Gott Sarah gesagt hat. Ich glaube an einen Gott. Ich will es auch mehr und mehr begreifen mit meinem Herzen. Ich glaube an einen Gott, für den nichts unmöglich ist. Nichts unmöglich ist für unseren König Jesus. Und er kann, und das bedeutet auch im Umkehrschluss oder unterm Strich, er kann die kaputtesten Beziehungen wiederherstellen. Das kann noch so zerfahren sein. Aber Mann, er kann das machen. Er ist in der Lage, unser Gott ist in der Lage, alles umzudrehen. Es mag noch so, Entschuldigung, am Arsch sein. Er kann da reinreden und er kann Dinge wirklich verändern und wirklich herstellen, ganz neu machen. Denn Jesus ist ein Heiler, ein Wiederhersteller und einer, der einen Ausweg gibt, einen Weg zeigt. Er ist das Licht auf unserem Weg, wenn wir ihm gehören. Ich bin das Licht auf deinem Weg, sagt uns Jesus. Wenn du Jesus Christus dein Leben gegeben hast, dann ist da so ein dünner, ich sag mal so, ein dünner Beziehungsdraht mit deiner Bekehrung. Da fängt was an, da beginnt irgendetwas, ja? Wenn, sobald du Jesus Christus in dein Leben eingeladen hast. Und je fester diese Beziehung zu ihm wird, und das wird sie, wenn du mit Jesus gehst. Wenn du dich nicht nur bekehrst und dann warst, sondern wenn du dann anfängst, Gott zu suchen, mit ihm zu reden, anfängst die Bibel zu lesen, dich wirklich füllst auch mit ihm, dann wird das automatisch dick werden. Das wird fester werden. Und ich glaube, je fester deine Beziehung zu Gott, umso mehr wirkt sich das auch aus Beziehungen, die du zu Menschen hast. Vielleicht können wir das machen, so einen kleinen Pfeil hier. Das, was uns die Bibel sagt, tu dies nicht, mach das. Zeit verschenken, Friedensstifter sein und so weiter. Damit bauen wir schon was. Das mal ohne das Christsein genommen. Damit kannst du schon was bewirken in diesem Leben. Absolut, wenn du das lebst. Aber je fester dein Draht zu dem lebendigen Gott, umso fester und umso gesünder werden Beziehungen zu Menschen. Das wird passieren. Das wird einfach passieren, weil Gott nicht schweigt. Gott spricht. Denn plötzlich, sagen wir mal, wenn du Gott in deinem Leben drin hast, interessiert dich auch, was Gott denn denkt über Bereiche in deinem Leben. Wenn du Jesus ernsthaft in dein Leben eingeladen hast, dann interessiert dich seine Meinung über deinen Lebensstil. Das fängt dann an, vielleicht klein und zart am Anfang, aber nach und nach. Du willst das wissen, was ist denn Gottes Einstellung hier oder da drüber? Und wenn es dich dann irgendwann vielleicht nicht mehr so interessiert, was Gott denkt, seine Maßstäbe, wenn es dich irgendwann nicht mehr so interessiert, dann kränkelt alles. Wenn, wisst ihr, du kannst noch 10-mal sagen, du bist Christ und du gehörst Jesus und so weiter, aber wenn es dich eigentlich nicht mehr wirklich interessiert, dann kränkelt das. Das Wort Gottes ist der Wille Gottes. Das fängt an zu kränkeln und das hat Auswirkungen auf alles in deinem Leben. Und da wird der Pfeil, und wenn du dann weil du ja ein guter Mensch bist, die Prinzipien lebst, aber ohne Gott wird das hier aber auch wieder dünner werden. Es wird dünner werden, die Beziehung zwischen dir und zwischen den Menschen in deinem Umfeld. Deshalb, am meisten sollten wir hier rein investieren. Auch in Menschen. Wie gesagt, das ist meine Botschaft heute. In Beziehung zu investieren, in unser Umfeld, da, ja, wo wir drin leben. Aber das ist das A und O. Denn wenn es hier nicht stimmt, wird es irgendwann auch hier nicht mehr stimmen. Oder es wird sehr, sehr dünn werden. Das Ganze. Bin gleich fertig. Also, und das ist mein, und hier kriege ich jetzt, ich ziehe jetzt hier den Kreis, Leute. Der Titel meiner Predigt hieß ja, alles Beziehungssache, Fragezeichen. Und ich behaupte ja. Alles ist Beziehungssache. Dein ganzes Leben, was du da aufbaust in deinem Leben. Dein ewiges Leben hängt von deiner Beziehung zu Gott ab. Das ist Beziehungssache. Dein seelisches Gleichgewicht. Und ihr wisst das. Und ich kenne das selber. Wenn es mit irgendjemandem nicht so toll läuft, den ich vielleicht echt lieb hab, dann geht's mir auch nicht so gut. Ich hatte das mal, ich hatte Liebeskummer, da habe ich abgenommen, tolle Sache. Das war nicht schön, keine schöne Zeit, Schlafstörungen gehabt. Wisst ihr, das hat ja Einfluss auf unsere Seele. Wir sind ja nun mal recht kompliziert, wir Menschen. Und wir fühlen, und das ist schon eine schöne Sache zu fühlen, aber manchmal ist es auch nicht so schön. Ja. Also dein ewiges Leben, dein seelisches Gleichgewicht, die Rettung der Menschen in deinem Umfeld hängt in einem großen Maß von einer gesunden und intakten Beziehung ab. Denn wie willst du denn deinen Onkel, mit dem du seit 33 Jahren im Clinch lebst, für Jesus gewinnen? Wie willst du das denn schaffen? Durch ein Traktat an Weihnachten? Wisst ihr? Das geht nicht, also beim besten Willen. Ich glaube auch, dass Abraham hat ja seinem Sohn Isaak echten Glauben, heute könnte man sagen, echtes Christsein vorgelebt. Und das hat er gesehen, dieser Junge. Lebe deinen Kindern echtes Christsein vor, so richtig so. Ihr macht das, also nicht falsch verstehen. Ich gehe mal davon aus, dass es macht, wer nett ab heute. Das wird überzeugen, nicht die Bibel an Weihnachten oder sonst irgendwas, wisst ihr? Dein Leben spricht für dich. Das habe ich schon öfters gesagt und nicht nur ich, andere auch. Die lauteste Predigt, die wir sprechen, ist unser Leben. Mund zu und los. Das spricht für oder gegen dich. Und das spricht für oder gegen dein Christsein. Gut, jetzt fasse ich noch kurz zusammen. Abraham bestand die Opferprüfung, weil er eine gesunde Beziehung zu Gott und zu seinem Sohn Isaak hatte. Deshalb ging das überhaupt, von vorne bis hinten. Isaak machte das Ganze mit, weil er seinem Vater vertraute. Da war Draht zwischen den beiden. Ohne Vertrauen ist keine gesunde Beziehung möglich. Die Vertrauensbasis muss da sein. Da kannst du drauf aufbauen. Sagen wir mal zu engeren Menschen. Ihr wisst schon, ja. Ihr wisst, ich brauche jetzt nicht nochmal anzufangen. Will ich beziehungsfähig sein, sollte ich mir die biblischen Tipps zu Herzen nehmen. Willst du gute Beziehungen haben, dann nimm dir diese Tipps zu Herzen. Sei ein Friedensstifter. Schau über die Fehler anderer Menschen hinweg. Lass es zu, dass man dir mal Unrecht tut. Halte das aus und sei ehrlich. Und so weiter. Die anderen Punkte, die ich noch genannt habe. Diese Dinge füllen eine Beziehung mit Leben. Das macht's aus. Das ist es. Und das wird zur Folge, die Folge davon wird sein, dass Vertrauen wächst. Wenn ich investiere, wenn ich meine Pflanze begieße, wird die Folge sein, dass Vertrauen wächst. Und das ist die Basis jeder intakten Beziehung. Also der Inhalt sind die genannten Punkte und die Basis ist dann das Vertrauen, wenn man das so mal als Bild sich vorstellt. Und mein letzter Punkt, Gott kann die zerfahrensten Dinge verändern. Bei ihm ist nichts unmöglich. Er kann Dinge von jetzt auf gleich oder auch in einem gewissen Zeitrahmen, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es so, dass bei den Menschen, die Gott vertrauen, die werden nur gewinnen unterm Strich, weil bei diesem Gott nichts unmöglich ist. Und auch wenn es vielleicht dann anders kommt, wie du dir es vorstellst. Aber Abraham war auch bereit, seine Zukunft Gott hinzulegen und Gott vielleicht neu eine neue Zukunft schreiben zu lassen. Und das ist ja auch sowas. Gib. Das Beste, was wir machen, uns ihm voll hinzugeben, das Beste, was wir machen können, auch unsere Träume und unsere Wünsche und Vorstellungen, ihm die ganze Geschichte zu überlassen. Gut. Amen. Ha. Und ich wollte aber noch eine Sache machen. Gleich vielleicht nochmal so zwei Lieder singen. Wir haben ja auch erst 11:55. Zwei Lieder in etwa singen und den Leuten Gelegenheit geben, die vielleicht auch sagen, hey, ich bin Christ, so, aber es gibt Beziehungen, da lief es nicht so gut. Und da war ich auch nicht so toll irgendwie, so als Zeugnis zum Beispiel. Oder du willst Gott dein Herz ausschütten über angespannten Beziehungen. Dann geh während diese zwei Lieder hier ans Kreuz, knie dich hin und schütte Gott dein Herz aus. Beste, was wir machen können, Jesus unser Herz auszuschütten. Und Gott auch um Vergebung zu bitten. Und er reinigt und er heiligt und er erneuert. Das zum einen und dann will ich die ermutigen, die ihr Leben Jesus noch nicht gegeben haben, es doch zu tun. Jesus Christus das Leben zu übergeben. Und mir ist was eingefallen, das ist schon ein paar Monate her, das war hier vorne in dem Bereich, das war vorm Gottesdienst, wir hatten gerade hier Soundcheck gehabt, da saß ich an meinem Keyboard und da war ein kleiner Junge hier. Der ist die Treppen hochgelaufen und hingefallen auf einmal. Und hat angefangen zu heulen, wie das so ist. Hat angefangen zu heulen. Ich, mit einem wachsenden Mutterinstinkt vom Keyboard hoch zu diesem Kind und habe gesagt, ist was passiert, ist alles klar, wollt diesem Jungen helfen. Wirklich so, ich, was? Nicht verstanden, zweimal nachgefragt. Beim dritten Mal habe ich ihn verstanden. Hätte ich doch nicht nachgefragt. Ich habe gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Und ich stand da hilfsbereit und habe gedacht, weißt du was, ich gehe wieder. war mir schon blöd, sag ich ganz ehrlich. Ich wollte diesem jungen Helden, der fasste mich an. Ich habe gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Aber irgendwie habe ich so gedacht, so ist das mit Gott und mit uns. Wenn wir fallen oder so ist das in unserem Leben irgendwie, wir liegen da und wir brauchen eigentlich Hilfe und Gott kommt, zicke ich oft rum und sage, Gott, ich habe gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Dann wird Gott wahrscheinlich dasselbe machen wie ich. Er wird dich in Ruhe lassen, weil Gott sich nicht aufdrängt. Jesus drängt sich nicht auf, er klopft an, wisst ihr? Er zieht auch an Herzen, aber er drängt sich nicht auf. Der letzte Schritt, der bleibt alleine dir überlassen, ob du denn dein Herz aufmachst und auf ihn zugehst. Und ich will dich ermutigen, du hast nichts zu verlieren, Jesus Christus dein Leben einfach zu geben. Und da ist der Thomas, sage ich jetzt einfach mal ganz kühn, der steht da noch hier, der kann mit dir beten und kannst dein Leben Jesus geben. Und viele können das auch bestätigen hier. Du wirst nur gewinnen. Nie mehr zurück in Leben ohne Jesus. Okay. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98 174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.